Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Feierabend, letzte Ausgabe der Glanzparade in der Saison 25-26 und da ist es natürlich klar, dass er dabei ist. Schönen guten Abend, Thomas Wagner.
Dankeschön. Hallo Buschi.
Grüß dich, ich habe nur gewartet, bis Alex Geißler umschneidet, dass man dich auch sieht.
Alex Geißler, das ist große Regie.
In der Regie. Und am Pult der Chef von Sianze, Timo Schmidtchen. Timo, grüß dich.
Guten Abend.
Neuer oder Baumann?
Guten Abend. Naja, also bin ich ganz ehrlich, wir saßen ja auch schon mal in der Runde. Jetzt ist es ein bisschen ein Kommunikationsdesaster, kann man so sagen. Aber wir saßen ja in der Runde und haben gesagt, der beste deutsche Torhüter sollte spielen und das ist momentan Manuel Neuer.
Da werden wir gleich noch drüber sprechen, ob wir das alle so sehen. Aber du hast schon das Stichwort geliefert. Das ist natürlich unser Aufmacher hier heute, das Kommunikationsdesaster. Wer wird denn Torwart Nummer 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft? Ich habe interessiert die Ausschnitte aus dem aktuellen Sportstudio, das Interview Jochen Breyer mit Julian Nagelsmann verfolgt und war erschüttert. Ich war tatsächlich erschüttert, weil ich gedacht habe, da, so unvorbereitet kann man eigentlich nicht in das Interview gehen. Und am Ende des Wochenendes war ich sogar ein bisschen verärgert, weil ich mir dann auch noch mal genauer die Auszüge angeschaut habe, wie Neuer bei unterschiedlichen Sendern auf unterschiedliche Fragen zu diesem Thema geantwortet hat. Ich verstehe den Sinn hinter all dem nicht. Und du kannst es mir bestimmt erklären.
Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich bin froh, dass du das genauso siehst. Fangen wir mal mit dem Bundestrainer an. Ich habe Julian Nagelsmann eigentlich immer geschätzt. Ich war damals für Sky da, als er mit 28 Jahren sein erstes Heimspiel damals in Hoffenheim hatte. Ich fand ihn irgendwie so ein bisschen erfrischend. Der hatte Selbstvertrauen, guter Trainer. Ich weiß nicht, was mit dem seit knapp ein Dreivierteljahr los ist. Also fängst du ja schon an mit, er guckt sich keine Champions-League-Spiele an, er geht nicht in die Bundesliga. Das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Wie lasse ich mich sehen? Über Undaf haben wir hier gesprochen, formstärkster Spieler, den er praktisch nach einem Tor in einem Länderspiel abbaut. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die Krönung. Ich fange mal mit was ganz Profanem an. Also entweder will er uns alle für dumm verkaufen, dass er die 55er-Liste nicht kennt, oder er hat schlichtweg seinen Job verfehlt. Was ist das für ein, lacht sich darüber kaputt? Ich meine, der Auftritt war ja geplant nach der Nominierung. Dann muss er sagen, ich komme eine Woche später oder ich mache gar nichts oder holt sich eine taktische Krippe.
Also Nominierung ist verschoben
ganz
worden.
Ganz genau, wegen des Pokalfinals. Genau. Und Jochen Breyer hat ja all die Fragen gestellt, die uns interessieren. Und dann so einen Auftritt hinzulegen und dann zu sagen, für mich ist Kommunikation das Allerwichtigste. Ich möchte erst mit den Spielern sprechen. Wie soll sich eigentlich der Baumann gerade im Moment fühlen? Also das war einfach auf allen Ebenen ein Desaster. Und ich frage mich dann wirklich, weil man ja auch manchmal so hört, es ist gar nicht so einfach, auch mit ihm so Kommunikationsstrategien abzusprechen. Wer berät Julian Nagelsmann eigentlich? Also ich weiß nicht, wer es macht.
Volker Struth.
Seine Agentur vielleicht, weiß ich nicht. Sie haben ja auch Medienexperten da. Aber nein, wer berät ihn in Kommunikationsfragen, wenn er als Bundestrainer da aufläuft? Ist das Struth seiner Agentur? Ist das der DFB? Ich weiß es nicht.
Seit wann gibt es diese Diskussion wohl wirklich? Zumindest DFB intern. Denn es hat sich ja, also Manuel Neuer ist ja aus der deutschen Fußballnationalmannschaft nach meinem Kenntnisstand zurückgetreten. Also wenn ich nichts verpasst habe, war das.
Oder? Und aus gut informierten Quellen, es soll immer noch kein Gespräch von Neuer mit Nagelsmann gegeben haben.
Ach, das weißt du?
Habe ich gehört. Immer noch nicht darüber, um die Sachen auszuräumen, die damals anscheinend dazu geführt haben.
Okay. Aber trotzdem noch die Frage, wann glaubst du, kam das Thema wieder auf? Also ich fände ja schon interessant, wenn das wirklich erst gekommen ist nach dieser wirklich absoluten Weltklasseleistung beim Hinspiel im Viertelfinale in der Champions League in Madrid. Ist es da losgetreten worden? Es muss ja auch DFB intern irgendwas passiert sein. Also wenn die uns nicht alle hier irgendwie am Nasenring durch die Manege für irgendwas, irgendeiner muss ja gesagt haben, Leute, wir müssen nochmal über Manuel nachdenken.
Also wir reden ja, glaube ich, gleich auch darüber, wie wir das empfinden, welcher Torwart da besser wäre. Aber ich erinnere nur daran, eine Woche nach diesem Spiel in Madrid und der Weltklasseleistung hat er zwei kapitale Fehler gehabt. Neuer, während Baumann die ganze Saison mit Ausnahme des Spiels gegen Stuttgart gut bis solide gespielt hat. Also daran hat sich ja nichts geändert. Deshalb ist deine Frage, es ist ja nicht so, dass Manuel Neuer eine Weltklasseleistung an die andere reiht. Und ich hätte mir übrigens auch gewünscht, dass Manuel Neuer irgendwann mal sagt, wir haben übrigens die letzten vier Turniere mit ihm historisch schlecht bestritten. Ich kann mich erinnern an drei Torwartfehler in Katar. Wir tun immer so, als wenn das der Torwart von 2014 ist, also der Beste war. Und ich hätte mir vielleicht auch mal gewünscht, dass er sagt, jetzt lass den Baumann mal in Ruhe, der spielt. Ich stehe dafür einfach nicht zur Verfügung. Das wäre das eine gewesen. Deine Frage nach dem DFB oder nach Nagelsmann, ich weiß es nicht. Ich glaube fast, die Bayern haben es ja auch mal so ein bisschen am Köcheln gehalten, das Thema. Es gibt ja auch natürlich auch der ein oder anderen in den Medien, der sagt, ey, das ist ein Thema, das machen wir nochmal auf. Jetzt ist das verkündet worden. Und jetzt steht alles so ein bisschen in Flammen. Aber interessant finde ich, dass in der Umfrage beim Kicker, und das ist ja nicht polemisch, nur 37% sagen, sie wollen Neuer als Nummer 1. Vielleicht hat Julian Nagelsmann gedacht, wir kriegen nochmal einen Schub, wenn ich den jetzt als 1 mitnehme. Aber die Leute sind ja alle eher völlig verkretzt und verstimmt darüber.
Ja, meine Meinung zu der ganzen Geschichte ist, dass es wirklich in allererster Linie ein Kommunikationsproblem ist, aber eigentlich auf gleicher Stufe ein menschliches Problem. Ich finde es unsäglich aus Sicht von Olli Baumann, der, wie ich glaube, zu Recht davon ausging, dass er der Torhüter für die Fußballweltmeisterschaft ist, und zwar der Torhüter Nummer 1. Wenn ich denn, wer auch immer beim DFB, sei es der Bundestrainer, sei es die sportliche Führung, sei es das Präsidium, sei es die alle zusammen, wenn da irgendwann beschlossen wurde, wir müssen nochmal drüber nachdenken, vielleicht haben wir doch nicht das große Vertrauen in Baumann, der Neuer, öffentlicher Druck, wo sollte der eigentlich wirklich ursprünglich herkommen? Die Medien, sage ich gleich noch was zu. Aber ich verstehe einfach nicht, dass man, wenn das der Fall gewesen sein sollte, meinetwegen vor, wäre auch schon zu spät gewesen, 3 oder 4 Wochen, dass man dann nicht als allererstes, und das wäre eine Aufgabe für Julian Nagelsmann gewesen, den Olli Baumann anruft und sagt, Olli, und zwar mit allen Eventualitäten, die dahinter stecken. So schwierig ist das. Also doch, es ist schwierig. Aber die Eier musst du in der Hose haben. Olli, pass auf, wir sind noch mal ins Grübeln gekommen. Meinetwegen, sag noch, hat gar nicht so viel mit dir zu tun, aber der Neuer, wir haben das Gefühl, der Manuel bei einer Fußballweltmeisterschaft mit seiner Aura, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Leistung, da müssen wir noch mal drauf zurückkommen. Sorry. Ist es für dich überhaupt denkbar, dann als Nummer 2 mitzufahren oder dich, was ja ein Treppenwitz wäre, einem Wettkampf mit Neuer zu stellen. Neuer, wenn er mitfährt, fährt er als Nummer 1 mit. Das hättest du machen müssen. Es wäre schon zu spät gewesen. Aber ich rede jetzt erstmal nur übers Menschliche. Das, finde ich, muss man erwarten können als Olli Baumann. Der ist jetzt auch noch so ein feiner Kerl. Der hält sich noch bei allem total raus und zurück. Böse Zungen würden jetzt sagen, ja, weil der will sich seine WM-Chance nicht verbauen. Der geht doch so oder so aus dieser ganzen Nummer als beschädigter Torhüter raus. Das ist, egal was du machst, jetzt stell dir mal vor, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, man kann das mit Neuer jetzt doch noch nicht öffentlich äußern, weil jetzt hat er sich ja verletzt. Jetzt hat er erst an der Wade. Ja, super. Wenn jetzt Baumann als Nummer 1 zur WM fährt, weil Manuel Neuer verletzt ist, er ist beschädigt.
Ja.
Er ist so oder so beschädigt.
Es sind doch alle jetzt schon beschädigt. So. Selbst Neuer steht doch jetzt nicht gut da mit seinem, ja, mal gucken, wie es so ist. Er hätte das Thema doch auch abräumen können. Und
warum hat der das eigentlich nicht gemacht? Also nochmal, er ist ja zurückgetreten.
Ja.
Und es wird ja immer gesagt, es hat nie einen Rücktritt vom Rücktritt gegeben. Ja. Ich meine, da gab es ja auch gestern im Doppelpass abenteuerliche Aussagen. Es wäre jetzt eine ganz neue Situation, weil jetzt Manuel Neuer zur Verfügung stünde.
Ja, ja, klar.
Da bin ich, das Beste war das Gesicht von Oliver Kahn. Der hat, glaube ich, gedacht, er ist in Lummerland unterwegs. Also das war wirklich kompletter Wahnsinn. So, ich kapiere kapiere das nicht. Warum sagt nicht Manuel Neuer? Das hat er beim BR, bei der Meisterfeier, auf die Frage, was er im Sommerurlaub geplant hat, gesagt, ja, nicht Übersee, Partnerin ist schwanger, wir bleiben in Europa. Ja. Und so süffisant wieder. So, haha, jetzt spiele ich mal ein bisschen mit den Medien. Sag doch, ich fahre nicht.
Aber das kann ich dir ganz klar sagen. Manuel Neuer war zwischen 2012 und 2017 der beste Torwart der Welt und Weltklasse.
Das schreitet ja keiner
an. Nein, aber er ist natürlich auch ein gnadenloser Egoist. Er möchte jetzt gebeten werden und möchte doch nochmal als Nummer 1 mitfahren. Das war immer schon so. Als damals Adler nochmal ein Spiel kriegen soll, nee, dem gebe ich keins. Das kann man ja auch sagen, so muss man sein als Spitzensportler. Vielleicht waren die ganz Großen auch so Egoisten. Er könnte es abräumen, macht es nicht. Aber das andere ist ja noch viel schlimmer.
Aber hast du nicht gesagt, es hat noch gar kein Gespräch
mit Neuer gegeben? Es soll kein Gespräch gegeben haben.
Wie kommt er denn dann darauf?
Weil er natürlich auch die Zeichen mitbekommt. Aber viel schlimmer ist doch, dass Julian Nagelsmann sein eigenes Mantra, ich führe Rollengespräche, ich bin offen und ehrlich zu jedem, er konterkariert es doch. Dann hätte er doch, also du hast doch Baumanns Gesicht gesehen nach dem Spiel, als der damit konfrontiert wurde. Ich dachte, er fängt gleich an zu heulen, weil das ja für ihn auch bodenlos ist. Und er sagt dann noch, er hat im März die ganz klare Aussage und die Signale bekommen, du bist die Nummer 1. Hat er sich seitdem was zu Schulden kommen lassen? Nein. Er hat ein schlechtes Spiel gegen Stuttgart gemacht.
Genau.
Ja, das ist übrigens mal erlaubt. Manuel Neuer hat in der Bundesliga auch, ich kann ein paar Spiele aufzählen, wo er ein paar Fehler gemacht hat. So, was ist das? Es ist doch genau das, wenn du als Nagelsmann plötzlich sagst, ich brauche irgendeine andere Hygiene in der Kabine, ich brauche einen Führungsspieler, dann finde ich es eh schon brutal spät. Und aber vor allen Dingen, das hat ja auch Oliver Kahn gesagt, es verändert ja die komplette Statik im Team. Was denken denn die Spieler? Was hat der mir denn letztes Mal erzählt? Spiele ich jetzt auch? Manuel Neuer wird direkt wieder eine Führungsrolle einnehmen. Das Ganze ist doch, man hätte das doch alles viel früher, wenn man es machen möchte. Also ich verstehe das überhaupt nicht und ich finde das wirklich dem Baumann gegenüber charakterlich, von der Ehrlichkeit, finde ich das ein Desaster.
Absolut, aber wir saßen hier oft und haben gesagt, dass Manuel Neuer, wenn er zurückkommt, spielen sollte und dass er der beste deutsche Torhüter ist.
Wer hat das gesagt? Ich habe das nicht gesagt.
Das wurde ja in anderen Konstellationen schon gesagt. Ja. Also es ist jetzt ja, so wie du es argumentierst, habe ich manchmal das Gefühl, dass Baumann wirklich eine Outstanding-Saison spielt und Neuer so eine Durchschnittssaison. Also von den Zahlen sind...
Das nicht gesagt, stimmt nicht.
Na, aber in der Argumentation...
Nein, das ist nicht richtig, was du sagst. Das stimmt einfach nicht.
Doch, du hast gesagt, Neuer war der Beste von 2012 bis 2017 und er hat 3 Fehler in Katar gemacht und er hat in dieser Saison nicht gut gehalten.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er hat Weltklasse-Leistungen gebracht und er hat schlechte Leistungen gebracht. Und Baumann spielt im positiven Sinne solide bis gut. Das habe ich gesagt.
Aber ist es nicht auch so, seitdem diese Verkündung oder dieses Agreement war, dass Baumann als 1 in die USA mitfährt, da waren diese starken Leistungen von Baumann, die man davor gesehen hat, die ihn in diese Position gebracht haben, auch nicht mehr so sichtbar.
Ich finde, Baumann hat da war kein Unterschied bis auf dieses eine Spiel gegen den VfB
Stuttgart.
Das sehe
ich ganz genauso wie du.
Ansonsten hat Olli Baumann exakt so gespielt wie vorher. Jetzt hast du vielleicht ein paar Zahlen, wo irgendwelche Paraden oder so zurückgegangen sind. Aber ich kann nur sagen, vom Eindruck her, der hat nicht gewackelt, meiner Meinung nach. Seh ich nicht, Timo. Und jetzt will ich dir noch als älterer Fahrensmann was mit auf den Weg geben. Ich glaube übrigens, da ich auch die Unterschiede zwischen den beiden im Jahr 2026, ist ja ganz wichtig, was Thomas sagt, wirklich nicht so riesengroß sehe, dass ich riskiere so viel in der Kabine. Ich glaube, da machen sich viele Leute gar kein Bild von. Das, was Thomas gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rest des Kaders, der denn da jetzt berufen wird, 100%iges Vertrauen in den Trainer hat nach diesem ganzen Theater, weil du einfach an der Personalie Olli Baumann siehst, hoppala, das kann aber schnell
gehen. Aber auf der anderen Seite habt ihr teilweise Argumentation, ich sage jetzt ihr, aber in den Medien wird es diskutiert, ein großer Bayern-Block, ein großer Stuttgart-Block, da hast du mit Baumann einen aus Hoffenheim. Also ich finde, wir haben ja auch oft Runden gedreht und so eine Innenverteidigung ist schon ganz gut, wenn die miteinander abgestimmt sind. Und wenn du diesen großen Bayern-Block hast, macht doch Neuer in der Form auch Sinn.
Also, das ein Hauptargument ist ja immer, dass wenn Messi oder Mbappé in einem Spiel auf Neuer zulaufen, der Respekt vor dem größer ist als vor Baumann. Das glaube ich auch. Das Problem ist nur, wir haben in den letzten 4 Turnieren Mbappé mit dem Fernglas gesehen, weil wir gar nicht so weit gekommen sind. Also, dieses Argument pro Neuer zielt doch immer auf den Torwart, der zwischen 2012 und 2017 der beste Torwart der Welt war.
Oder den Neuer, der in Madrid überragt.
Ja, der ist ja auch punktuell immer noch zu diesen Leistungen in der Lage. Aber er ist häufig verletzt, er macht auch für seine Verhältnisse sehr häufig Fehler. Und ich glaube auch, dass sich in der Kabine was verändert hat. Und wenn Neuer kommt, ist er automatisch ganz oben an der Pyramide. Und das alles aufzugeben, erstmal sportlich, um jemanden, der uns durch die Quali gebracht hat und sich nichts hat zur Schulde kommen lassen, der ein guter Torwart ist. Ich sage, Baumann ist ein internationaler Klassekeeper, der ist nicht Weltklasse, aber der hat sich nichts zur Schulde kommen lassen. Und wir haben ganz andere Probleme sportlich als die Torhüterposition. Und das noch aufs Spiel zu setzen, wo es so viel um Kommunikation, Rollenverständnis und Vertrauen geht, mit einer Aktion, die kein Nationalspieler gut findet. Du hast ja selbst Kimmich und Goretzka gehört, die gesagt haben, ja, der Baumann hat eine super Quali gespielt, klar ist Neuer historisch der Beste. Was macht das mit der Mannschaft? Also das kann mir keiner erklären. Und ich finde sportlich tatsächlich auch nicht so, dass Neuer so viel besser ist als Baumann. Vielleicht ist er um Nuancen besser. Ich habe gar nicht die Zahlen. Und natürlich ist er spektakulärer, als das in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen wäre.
Diese Achsenargumentation, dass man dann die Bayern-Achse hätte?
Die kannst du natürlich nicht wegdiskutieren, aber auf der anderen Seite hat zum Beispiel in diesem Jahr Baumann mit dieser Achse unter Druck WM-Qualifikationsspiele gemacht und da habe ich eigentlich nur gute bis ordentliche Leistungen von ihm gesehen und außerdem sind die jetzt 3 Wochen vorher auch zusammen, also das ist ein Argument, ja, aber das kann für mich nicht das Entscheidende sein.
Also ich muss auch sagen, ich sehe, also nochmal, man ist natürlich, Stichwort Goretzka, Kimmich, immer geneigt zu sagen, der Neuer, der Beste, den Deutschland über eine lange Zeit gesehen je hatte.
Das bestreitet auch niemand. Das
bestreitet niemand, hat Thomas auch nicht bestritten. Aber wir leben im Jahr 2026 und da gab es eben nicht nur das Hinspiel in Madrid, es gab auch das Rückspiel gegen Madrid, es gab einige Bundesligaspiele. Und dann bin ich eben an dem Punkt, weißt du, ich sage immer, es spielen weiche Faktoren eine große Rolle. Und du bist ja jetzt schon relativ kurz vor so einer WM. Und jetzt machst du dieses Ding nochmal auf. Eben nicht mit einem Neuer, der immer topfit war, der alles gefischt hat, was zu fischen war und ein bisschen mehr. Und du machst dir diese Baustelle auf. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich hätte mir so gewünscht, dass mit dem Auftritt von Nagelsmann am Samstag im aktuellen Sportstudio von einem großen Publikum ein bisschen Klarheit in alles rund um die Nationalmannschaft Richtung WM kommt, ein bisschen Klarheit vielleicht auch in der Torhüterfrage. Ich hätte mir ja tatsächlich gewünscht, dass er sagt, nee Leute, bei aller Liebe, es war ein Medienthema. Wir gehen mit Olli Baumann zur Weltmeisterschaft und Manuel Neuer ist zurückgetreten. Also irgendwas ist nicht nur ein Medienthema, ist auch ein DFB-Thema. Aber wie geht jetzt diese deutsche Fußballnationalmannschaft in dieses Turnier? Mit einem riesen Ballast. So empfinde ich das. Und ich glaube, dass das nicht nur, also da werde ich übrigens fuchsig, wenn es dann irgendwann heißt, ja, das war nur ein Medienthema.
Ja.
Also ein Medienthema kann das nicht nur gewesen sein, das hätte man nämlich ganz leicht abräumen können, sowohl der Bundestrainer als auch Manuel Neuer.
Ja, und selbst das ganz leicht abräumen können. Uli Hoeneß sagt, mir tut der Baumann leid. Also selbst der weiß entweder schon was oder er findet die Diskussion zu viel. Selbst Sepp Maier, der ja eigentlich qua seines Amtes und Vertrauens eher pro Neuer ist. Und Timo, dir möchte ich mal eins nur ganz kurz entgegenhalten, weil du ja sagst, er ist der bessere Torwart. Wir haben eine historisch schwache Serie von Turnieren. Wir sind 2-mal hintereinander in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden mit einem 2018 nicht fitten Neuer. Guck dir bitte die Spiele gegen Japan und Costa Rica nochmal an, die Torwartfehler. Mit Neuer im Tor und wir haben bei Europameisterschaften einmal das Achtelfinale erreicht. Da haben wir übrigens gegen England gespielt. Und da sind Harry Kane und Declan Rice auch auf Kane zugelaufen, haben das Ding 2-0 gewonnen. Also als Beispiel dafür. Und wir haben gegen Spanien verloren und dieses Ding von Marino hat er auch nicht aus dem Winkel gefischt. Also diese Argumentation, wir können nur weit kommen, weil alle Stürmer von Neuer Respekt haben, die greift da zu kurz. Du kannst
die
aber sagen.
Nein,
aber du kannst ja sagen, ich halte Oliver Baumann nicht für fähig, in der deutschen Nationalmannschaft ein WM-Turnier zu spielen.
Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach, der bessere Torhüter muss spielen und das ist Manuel Neuer.
Ja, aber ich sage, ich weiß es nicht, das muss auch den Torwarttrainer, der spricht dann da auch mit, dass Neuer an verschiedenen Tagen immer noch zu outstanding Leistungen in der Lage ist. Das haben wir in Madrid gesehen. Er hat aber auch, wie gesagt, im Ding kassiert. Nur eins ist ja ganz klar, was hier gerade für eine Diskussion losgetreten wird und nicht nur bei uns, das kann ja niemals das rechtfertigen. Da müssen sie ja fast schon Weltmeister werden mit einem Neuer, der in 8 Spielen absolute Weltklasse ist. Und kommunikativ ist es ein Desaster, auch noch im Binnenverhältnis Mannschaft-Trainer.
Das ist das große Problem. Du setzt auf eine Karte, Neuer muss eine überragende WM spielen. spielen, sonst hast du alles kaputt gemacht.
Aber dann sag du doch mal, weil Buschi die Frage gestellt hat und du ja jetzt pro Neuer bist. Was ist denn passiert seit der Aussage im März, Oliver Baumann ist die Nummer 1? Was ist denn seitdem passiert? Überstrahlt das Ding in Madrid jetzt alles oder was? Ich verstehe es nicht so ganz.
Nein, da haben wir auch drüber diskutiert, dass es eine Woche später gab es ja zumindest zwei Geschichten, wo Neuer nicht so gut aussah. Aber wir hatten diese Diskussion hier oft, dass als er zurückgetreten ist, haben wir auch immer gesagt, ey, so ein Mist, Manuel Neuer. Natürlich gibt es immer ein paar Möglichkeiten oder Situationen, wo er nicht so gut aussah, auch in Länderspielen. Aber das hast du als Torhüter mal. Welcher Torhüter auf dem Niveau ist fehlerfrei? Also, und Baumann hat es jetzt auch nicht bewiesen, dass der über 10 Jahre in der Nationalmannschaft 100 Spiele hat und da immer fehlerfrei war.
Also das heißt, du würdest das Risiko eingehen, darauf hoffen, dass Manuel Neuer Weltklasse-Leistungen bringt und auch du vielleicht Sorge hast, dass er ihm einer durchrutscht oder er vielleicht verletzt ist, weil du Baumann dieses Niveau zu halten, auf einem guten Niveau, irgendwie nicht zutraust?
Wer bin ich, um das zu beurteilen?
Du bist jetzt der für
pro Neuer. Genau, ich bin pro Neuer, weil ich glaube, dass wir in diesem Jahr nicht so eine starke Nationalmannschaft haben, wie wir denken. Ich glaube, der ganze Block ist gar nicht so gut, gerade der Defensivblock, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, dass so ein Torhüter wie Manuel Neuer da hinten drin, gegen die Gegner, gegen die wir am Anfang spielen, sicherlich brauchen kannst, der einfach mitspielt, der da hinten, wo die Abwehr weiß, okay, der kommt raus, der spielt mit. Und das ist.
Und was ist mit dem Argument der letzten 4 Turniere? Da hat ja auch mal ein Bayern-Block gespielt. Ja, und da hat es ja nicht funktioniert. Warum soll das jetzt plötzlich, also 4 Turniere lang haben wir ein Desaster abgeliefert. Kukurella Hamd ist vielleicht noch was anderes. Und jetzt tun wir so, als wenn der Torwart, der uns jetzt 4-mal am Stück nach der WM ins Halbfinale gebracht hat, 2016 waren wir das letzte Mal im Halbfinale, dass der Garant ist. Ich verstehe diese Argumentation nicht. Da kann man mir jetzt auch sagen, ich bin gegen Neuer oder gegen Bayern. Ich verstehe diese Argumentation.
Aber dann hätte man ja genauso gut sagen können, dass ein Toni Kroos, der auch bei den Turnieren dabei war, uns nicht wirklich in die Weltspitze gebracht hat.
Und doch, trotzdem haben wir uns ihn in die Weltspitze, aber heute würde Toni Kroos jetzt auch nicht mehr spielen.
Das ist auch eine ganz
und
andere
auch Thomas
Geschichte
Müller
auf der
nicht
Position.
Mehr. Ja, aber diese Generation, wir himmeln immer noch 2014 oder 2016 an. 2016 waren wir die beste Mannschaft, haben das Ding aber nicht gewonnen. Ich will damit nur sagen, ein Manuel Neuer alleine garantiert dir natürlich nicht, dass du ins Halbfinale
kommst. Ich würde an der Stelle noch eine Argumentation von Oliver Kahn mit ins Spiel bringen. Da habe ich aufgehorcht gestern. Er hat nämlich gesagt, was du brauchst, ist Klarheit. Die ist überhaupt nicht da. Die kommt, bringen wir es auf den Punkt, zu spät. Egal wie es ausfällt, kommt zu spät. Und dann hat er was Spannendes gesagt, Timo, aufgemerkt. Er hat gesagt, wenn du 40 bist, dann fällt es unglaublich schwer, alle 3-4 Tage, alle 5 Tage regelmäßig, konstant solche Leistungen, zu denen Manuel Neuer punktuell in der Lage ist, regelmäßig abzurufen. Das hat Oliver Kahn gesagt, sagt nicht ich. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Argument. Und ich glaube nicht, dass Oliver Kahn irgendein Problem mit Manuel Neuer
hat. Gar nicht.
Überhaupt nicht. Aber wenn, und Kahn hat ja auch eine ganz eigene Geschichte rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft, Stichwort 2006. Ich fand das so unglaublich ausgewogen, wie er das gestern analysiert hat. Und ich hatte so den Eindruck, ich will ihn da jetzt nicht missinterpretieren, aber ich hatte so den Eindruck, dass er das auch eher für nicht die beste Idee hält, was da gerade sich andeutet. Jetzt pass auf, jetzt kann uns aber auch noch passieren, ich glaube es zwar nicht, aber dass da bei der Kaderverkündung plötzlich rauskommt, Manuel Neuer ist gar nicht dabei. Was machen wir denn dann damit?
Dann würde man sich fragen, was das jetzt eigentlich sollte in den vergangenen 2 Wochen.
Ja,
ne?
Das ist, kriegen wir noch einmal die Kurve, das ist genau die Geschichte. Wenn dann nämlich kommt, von den Medien alles erfunden, aufgebauscht oder sonst was, dann müssen die Medien mal zusammenhalten und müssen sagen, ja Freunde, jetzt mal bei aller Liebe, warum habt ihr nicht sofort gesagt, Quatsch, völliger Unsinn, hat irgendeiner gehört, dass Manuel Neuer vom Rücktritt zurückgetreten ist und wieder da ist? Also da bin ich sehr gespannt. Interessant ist ja, was ist jetzt wieder mit der Wade? Du machst das Pokalfinale am kommenden Wochenende. Hast schon irgendwas gehört, ob er spielen kann?
Nein. Medizinische Bulletins kommen von mir nicht, aber es müssen wir mal schauen.
So, jetzt überleg mal, wir sitzen ja nicht beim Arzt auf dem Stuhl und kriegen das mit. Jetzt überlegt euch mal, es ist doch wieder ein bisschen mehr mit der Wade und man hat vielleicht doch Bedenken und man sagt jetzt vielleicht doch, nachdem man vorher gesagt hat, wir müssen über den Manuel nachdenken, jetzt, ja, aber was machen wir denn, wenn das jetzt bei der WM auch wieder passiert und wenn der sowieso angeschlagen dahin geht? Und jetzt sind wir wieder beim Punkt, das hättest du alles vorher besprechen können, / müssen.
Am Ende diskutieren wir in Deutschland über ein Wal und über
Nein, einen, das, einen Torwart. Nein, stopp. Diesen also, Irrsinn rund um diesen Wal.
Ja, es ist kein Problem. Neuer das Baumann, alles super Torhüter. Es ist auch, da wird schon
Nein, aber Timo, entschuldige, jetzt hätte ich fast mit dir geschimpft, aber ich werde jetzt älter, ich werde ruhiger.
Gut.
Aber bitte bring das jetzt nicht in Verbindung mit diesem Komplett-Irrsinn, der rund um diesen Wal da abgelaufen ist. Das hier ist ein seriöses sportjournalistisches Thema.
Finde ich auch. Ich finde, das darf man auch diskutieren, ja, wenn man in diesem Beruf arbeitet. Und vielleicht ist es am Ende des Tages auch so ein bisschen gewesen, dass einfach Julian Nagelsmann mal gedacht hat, ich starte mal so einen Versuchsballon. Was hält denn die Nation davon, wenn jetzt Neuer doch zurückkommt? Vielleicht hat er gedacht, alle sagen, boah, ist das geil. So 100% Timo Schmidtchen. Aber
auch dann opferst du direkt Olli Baumann.
Ja, natürlich. Aber er hat vielleicht gedacht, wenn das rauskommt, Neuer fährt mit, 80% sind begeistert, jetzt kommt auch diese Welle und da haben sie sich vielleicht vertan. Und jetzt muss man ehrlich sagen, egal wie es ausgeht, egal wie die Nominierung ist, egal wer spielt, das hat Körner gekostet.
Ich finde das unterm Strich, ganz kurz, Timo, lass mich das nur sagen, ich finde das unterm Strich so unwürdig. Ich finde das wirklich so unwürdig. Ja. Ehrlich gesagt, für alle Beteiligten. Ich fand auch dieses alles ins vermeintlich lustige Ziehen beim Auftritt im aktuellen Sportstudio. Ich finde, wenn das eine Technik oder Taktik war, hat die, glaube ich, nicht funktioniert in der Außenwirkung. Ich finde, dass Manuel Neuer auch mit seinen verklausulierten Äußerungen bei der absoluten Weltklasse, die ihn immer ausgezeichnet hat, aber das hat ja mit seinen Äußerungen nichts zu tun, kommt überhaupt nicht gut dabei weg. Und Olli Baumann braucht alles, nur kein Mitleid, das will kein Hochleistungssportler. Mainz hat da trotzdem, weil, wie gesagt, der kann gar nichts dazu. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist ein unwürdiges Prozedere. Und die Frage ist jetzt, ohne dass man da jetzt irgendeinen mega verantwortlich machen will, aber mich würde schon interessieren, wie sieht man es beim DFB, dass es so aus dem Ruder laufen konnte? Wie sieht man es im Nagelsmann-Lager, wie auch immer das aussieht, wer auch immer das ist? Wie sieht Manuel Neuer das mit den Leuten, auf die er hört? Und unterm Strich wird mich irgendwann mal interessieren, ich glaube, ich werde für Sky mal ein Exklusivinterview machen, wenn Olli Baumann seine Karriere beendet, weil ich glaube, dann wird er vielleicht ein bisschen anders sprechen. Das würde ich gerne mal hören, wie er das über diese paar Wochen empfunden hat, weil das ist
Schnitt. Lass uns doch nochmal hier jetzt, wir haben es jetzt recht lang gemacht, lass uns das jetzt abrunden mit einem NN der Woche.
Ach stimmt, ich habe der Buschmann der Woche, oh Gott, ja, ja.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Ja, ist für mich nämlich Olli Baumann und zwar nicht aus Mitleid, sondern weil er ein guter Keeper ist. Weil ich das Gefühl habe, ohne ihn persönlich näher zu kennen, dass er ein Riesentyp ist, ein Riesenmitspieler und ein richtig feiner Mensch. Und alles andere habe ich gerade schon gesagt, er ist in meinen Augen in irgendeiner Form beschädigt worden. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, und es geht nicht gegen Manuel Neuer, ich sage wahrscheinlich der beste deutsche Torhüter über einen langen Zeitraum, den es je gegeben hat, vielleicht sogar einer der drei besten der Welt, die es je gegeben hat. Ich wünsche mir, dass Olli Baumann als Nummer 1 in die USA fährt. Glaube das aber A nicht und B, selbst wenn er es tut, ein Fehler. Was ist dann wohl los, vor allem nach diesem Theater? Und das finde ich schade. Und deshalb ist er mein Buschmann der Woche. Ist das okay?
Das war fantastisch. Vielen, vielen Dank.
Wie möchtest du jetzt weitermachen, mein Hase?
Es gibt ja auch noch andere Positionen. Das wäre ja nur einer von 11 Spielern, die dann spielen müssen. Also da gibt es natürlich auch noch, gibt immer wieder Ginter, über den diskutiert wird. Wollte er in die Richtung noch was loswerden?
Ja, das muss ich sagen. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal in der Europa League gesehen. Ich habe ihn letzte Woche in Hamburg gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich war früher nie großer Ginter-Fan, weil ich fand immer, der hatte so ein bisschen so eine negative Ausstrahlung so in seinen Interviews. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er in Freiburg noch nicht mal in den Mannschaftsrat gewählt worden ist. Das ist schon ein spezieller Typ. Aber ich muss mal ganz klar festhalten, was der für eine Saison spielt, also diese Präsenz, diese Torgefährlichkeit, der sagt auch Dinge wie in Freiburg, wir spielen einfach keinen guten Fußball, dann ändert sich was. Er war ja nie der Schnellste, aber ich habe das Gefühl, er antizipiert
aber
noch mal besser.
Aber hast du nicht gerade das, ehrlich gesagt, schon das Argument geliefert, warum man ihn vielleicht nicht mit in den Kader nimmt?
Naja, aber der war ja schon lange jetzt nicht mehr dabei.
Aber pass auf, wenn du sagst, könnte sein, dass er vielleicht nicht der einfachste Charakter ist, nicht ohne Grund, nicht im Mannschaftsrat in Freiburg. Wir haben viel in der Vergangenheit gehört über Rollenverteilung, ja, über klare Rollenverteilung in der Nationalmannschaft. Manchmal gibt es auch Ausnahmen. Aber wenn er wird ja nicht einer der beiden Stamminnenverteidiger.
Nein, sein. Aber dadurch, dass Rüdiger ja auch keiner weiß, wie fit ist der eigentlich, das wäre für mich im Moment fast der erste Nachrücker, weil er einfach so gut spielt im Moment. Und der war ja auch dabei 2014, als wir Weltmeister waren. Also das scheint ja jetzt nicht zu sein, dass der, wenn der mitfährt, kracht vom Zaun bricht oder sowas. Ich finde, Leistung muss immer der erste Parameter sein. Mhm. Und ich finde, dass er so gut gerade spielt, dass ich ihn unbedingt mitnehmen würde.
Was sagt dein Bauchgefühl? Nimmt Nagelsmann ihn mit?
Eher nicht.
Ja, nicht. Was glaubst du? Oh, du hast gerade was anderes zu tun. Du sitzt da so.
Ja, ich dachte so. Also
du, ehrlich gesagt, hast du gerade gesessen, als müsstest du mal.
Nee, ich habe hier so einen Knopf, dann kann ich mit der Regie sprechen. Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Wir haben noch einiges vor.
Ja, und? Ich wollte aber jetzt von dir wissen, ob du glaubst,
dabei oder nicht?
Ja, nimm damit.
Du?
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass er die eine der Überraschungen ist, die da im letzten Moment noch drauf springt. Wirkt er auch nicht so. Glaube ich nicht. Sollen wir denn das jetzt als Cliffhanger machen, dass wir gleich noch dritte Liga, zweite Liga, erste Liga machen? Weil das ist ja schon.
Ausblick Europapokalfinale?
Sollten wir das machen? Weil das wäre schon ein Cliffhanger.
Super, ja. Ne? Das wäre klasse.
Also, wir reden auf jeden Fall noch über den Wahnsinn in der zweiten Liga. Das war irre. Oben wie unten. Aufstieg, Relegation. Dritte Liga Richtung zweite Liga. Erste Liga war eher ein bisschen boring, muss man ganz deutlich sagen.
Wir reden aber über Freiburg und Aston Villa.
Freiburg, Aston Villa. Aston Villa ist eine richtig geile Mannschaft. Also wenn du, nimm mal das Personal, guck mal, alles Nationalspieler. Ja. Ne? Für unterschiedlichste Nationen. Reden wir auch noch drüber. Aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Ich wollte gerade sagen, Wagner und Schmidtchen, beide raus aus dem Studio, die haben sich geboxt. Ist überhaupt nicht so. Es ist alles fein. Man kann doch mal unterschiedlicher Meinung zu einem Thema sein.
Ich fand das sogar gut.
Fand das sehr erhellend und erfrischend, diese Diskussion. Wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Ich habe mich vor die Glotze gesetzt am Samstagnachmittag, habe die Konferenz angemacht und habe gedacht, so komm, hoffentlich wird das richtig dramatisch. Unten hatte sich das mit der frühen Mainzer Führung relativ schnell erledigt, dass meine Lieblingsgeschichte nicht wahr werden konnte. Das wäre nämlich gewesen, dass Heidenheim noch auf den Relegationsplatz kommt. Und dann, Thomas, gehen wir mal zum Spiel St. Pauli gegen Wolfsburg. Unterm Strich neben Heidenheim St. Pauli der logische zweite direkte Absteiger.
Also ich hätte es mir auch gewünscht für Frank Schmidt, aber dann hast du gesehen, irgendwann hatte jetzt auch Heidenheim was zu verlieren und Mainz mal Charaktermedaille. Ja. Jetzt vor 3 Jahren Dortmund, so kann man sich übrigens auch präsentieren. St. Pauli gegen Wolfsburg, ich muss sagen, ich habe hier nach dem Derby, nach dem zweiten Spieltag gesagt, St. Pauli wird mit unten nichts zu tun haben. St. Pauli hat in der Rückrunde alles verloren, was diese Mannschaft und diesen Verein vermeintlich auch auszeichnet. Ich finde auch, dass zu viele Sachen da waren, die so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurden. Erwin, dann war er wieder wichtig, dann mit dieser Palästina-Diskussion. Sie haben in den letzten 10 Spielen 3 Punkte geholt. Das ist dann ein logischer Abstieg.
Und die haben auch wirklich sehr überschaubar Fußball gespielt. Das muss man ganz deutlich sagen.
Und bei Wolfsburg hat mich am Anfang immer überrascht, aber es scheint aufzugehen, dass Dieter Hecking, der hat gar nicht auf direkte Rettung geschielt, sondern der hat von Anfang an gesagt, ich komme für 8+2 oder sowas. Also die haben jetzt auch nicht die unter ihm punktemäßig die Sterne vom Himmel gespielt. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte wirklich glaube.
Nein, aber ich will damit sagen, ich habe ein paar Zahlen heute gelesen. Werder Bremen zum Beispiel, Thune ist ja vermeintlich der Retter, der hat einen schlechteren Punkteschnitt als Horst Steffen. Das gehört auch zu solchen Dingen
unter
dazu.
Unter 1 oder was?
Und also Wolfsburg, ganz ehrlich, die sollen am Ende der Saison, wenn sie die Relegation gewinnen, irgendwo in Wolfsburg in der Kirche 1000 Kerzen anzünden, weil mit dem 6. größten Etat so eine Saison zu spielen, das ist schon richtig schlecht. Aber sie sind natürlich jetzt gegen Paderborn Favorit.
Bringen halt in der Nachspielzeit Lovro Meier und Amura. Ne? Also da kriegst Wahnsinn. Du nicht mehr den Kader.
Wobei ich glaube fast,
aber damit auch da ist wieder ein Problem benannt. Und das, ich rede ja immer gerne über Teamchemie. Ne? Mhm. Die spielen tatsächlich nicht alle beim VfL Wolfsburg, weil es da so geil ist, sondern das ist ein, Entschuldigung, ohne Sinn und Verstand zusammengestellter Kader von teuren, individuell veranlagten Fußballern, oder?
Ja, das hat Peter Christiansen, der mit viel Vorschusslorbeeren aus Dänemark kam, echt schlecht zusammengestellt. Glaube, dass sich jetzt noch ein paar, wie Sousa zum Beispiel, der hat sich jetzt gesteigert. Ne? Ich glaube auch, dass ein paar Spieler wie Yannick Gerhardt und so, denen liegt da schon was am Herzen. Man sollte auch nicht immer so, ich mache das ja auch manchmal, da gibt es auch Leute, die haben Herzblut, das ist alles völlig okay. Sie haben jetzt das Allerschlimmste mal verhindert. Und ich glaube, wie in den zweimaligen Relegationen gegen Braunschweig und Kiel, wird ihnen wahrscheinlich eher wieder gelingen. Wobei, eins ist vielleicht interessant, ich glaube, wenn sie gegen Hannover gespielt hätten, dieses Derby, dieses volle Stadion in Hannover, das hätte eher Wolfsburg beflügelt. Jetzt spielst du gegen Paderborn und das ist für mich so eine Mannschaft, wenn die mal in einen Rausch kommen, dann können die wirklich über dich hinwegfegen. Haben allerdings gegen die Großen der zweiten Liga im direkten Duell eine ganz schlechte Bilanz. Aber ich finde, dass Ralf Kettemann Platz 3 in seiner ersten Saison, ziehe ich schon mal den Hut davor.
Ja, und ich glaube, dass Dieter Hecking dann jetzt tatsächlich für so eine Relegation genau der richtige Mann ist, weil der exakt auf das hinweisen wird. Jetzt nicht hier in einem kleinen Stadion in Paderborn beim absoluten Underdog. Das machen wir mit unserer spielerischen Klasse schon, sondern der wird die auch da, früher haben wir immer gesagt, wird die anzünden. Ich sehe da auch den VfL Wolfsburg klar favorisiert in den beiden Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen.
Hat Kettemann, glaube ich, auch gesagt, von 1000 Leuten in Deutschland würden 990 auf Wolfsburg tippen.
Ja, aber ich glaube, genauso würden 990 sich was anderes wünschen. Das ist so mein Eindruck.
Das glaube ich auch, ja.
Das ist einfach so die Gemütslage bei den Fußballfans. Was müssen wir noch durchgehen in der Liga?
Bundesliga gibt es vielleicht noch den vierten Platz der Stuttgarter und Rieras 20%.
Ja. Also beim VfB würde ich gerne noch sagen, so viel Hüte kann man gar nicht ziehen, was Sebastian Hoeneß da macht, auch mit wirklich vielen personellen Veränderungen immer wieder. Punkt 1, sie spielen weiterhin einen sehr attraktiven Fußball und Platz 4, sagt es ja aus, sie spielen erfolgreichen Fußball. Ich würde mir jetzt nicht gleich wieder ausflippen, Bayern-Fans. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht dann auch mal so ein ganz großes Ding, und das wäre ein Pokalfinalsieg gegen die Bayern durchaus, sowas auch nochmal möglich wäre. Und in einem Spiel, who knows?
Absolut. Das würde dich jetzt überraschen, ich würde es dem VfB am Samstag auch gönnen. Was ich mir beim VfB wünschen würde, weil letztes Jahr zum Beispiel haben sie in der Bundesliga ja nicht so gut gespielt, da waren sie ja Neunter und haben es dann mit dem DFB-Pokal praktisch gerettet, dass sie jetzt auch international mal, letztes Jahr in der Champions League in der Vorrunde ausgeschieden, jetzt relativ früh gegen Porto, ich dachte eigentlich, dass der VfB weit kommen kann, ne? Dass sie nächstes Jahr das, und sie tasten sich ja immer näher ran, vielleicht geht nächstes Jahr auch international dann mal was, so eine K.O.-Runde in der Champions League zum Beispiel.
Jetzt warten wir erstmal ab, was da personell wieder passiert beim VfB, ne? Da kannst du dir nie ganz sicher sein.
Unterfit halt wichtig, ne? Also die Verlängerung wird.
Aber
halt
da muss ich natürlich auch sagen, wichtig. Du siehst gerade, weil du Frankfurt angesprochen hast, mit diesen Erfolgen wird ein Kader immer teurer. Frankfurt hat eine Gehaltsstruktur und ich verstehe jetzt auch, ich finde Undav unersetzlich, ich finde den einen geilen Spieler, aber wenn der jetzt mit 29 oder so nochmal draufsatteln will, das ist aus seiner Sicht auch völlig okay, dann musst du als Verein irgendwann sagen, pass auf, wir verlängern zu denselben Konditionen, weil du siehst ja auch, selbst im Großen bei den Bayern, Davies 20 Millionen, jetzt wollen alle 20 Millionen. Das kriegst du dann nicht mehr eingefangen und das ist im Moment auch das große Thema in Frankfurt zum Beispiel.
Und ich bin mir relativ sicher, dass sie sich bei den Bayern mittlerweile auch fragen, warum zahlen wir dem eigentlich 20 Millionen im Jahr? Da spielen Verletzungen eine Rolle, aber...
Und wenn Albert Eins in Frankfurt gut gemacht hat, das muss man sagen, bei allen kuriosen Pressekonferenzen, und ich finde, sie haben einfach nicht guten Fußball gespielt, der hat gnadenlos angeprangert, dass da in dem Kader eine zu hohe oder große Wohlfühloase herrscht.
Aber das hat keinen von uns mehr überrascht, dass das dann am Ende... Ich meine, es stimmten ja auch die Ergebnisse nicht. Ich bin aber bei dir, und das hört man auch aus dem Frankfurter Umfeld, ist sogar bis zu mir durchgedrungen, dass es schon wichtig war, dass da unbequeme Wahrheiten mal angesprochen werden. Es wird ja sehr interessant, wer dann jetzt sein Nachfolger wird, der das so ein bisschen durchzieht oder weitermacht und auf der anderen Seite aber trotzdem wieder ein besseres Verhältnis zur Mannschaft hat. Das war, glaube ich, für Riera schwierig nach seinen öffentlichen.
Ja, aber also dann auch wieder auf Instagram, was er da gestern gepostet hat. Ihr habt nur 20% von Albert bekommen und dann hatte er auch nochmal seine Bilanz, dass er jetzt 200 Spiele macht. Also kommunikativ war das.
Also das mit den 20% finde ich, guck mal, so unterschiedlich kann man Dinge auffassen. Das fand ich gar nicht so schlecht, weil er darf ja nochmal sagen, meiner Meinung nach, hey, ich glaube, das muss er ja fast sagen übrigens, ich glaube, ich hätte da schon noch was bewegen können, und ich habe einfach nicht die Gelegenheit gehabt, meine Idee längerfristig umzusetzen. Das finde ich zum Beispiel
aber nicht so schlimm. Also wenn ich finde, er hatte Chancen. Klar hat er dieses Argument gehabt, der Transfermarkt war zu, ich konnte nichts mehr machen. Aber also wenn du da ein bisschen was leistest, kannst du so einen Spruch raushauen. Aber der hat als Achter übernommen und Die waren nachher Achter. Ja. Da war jetzt keine Verbesserung.
Aber ich finde, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich habe ihn ja ein, zwei Mal interviewt. Ich finde schon, dass der eine gewisse Aura hat. Der hat ja auch in Slowenien, Konferenz-Viertelfinal, der hat ja keine schlechte Arbeit geleistet. Nur hier war das Problem, der kommt dahin, vollmundig, wir haben darüber gesprochen und merkt nach 2 oder 3 Wochen, um Gottes Willen, was ist mit dieser Mannschaft los? Und der hat ja gar nichts mehr, also kreativ war das nicht. Am Ende haben sie die Hütte auch wieder voll bekommen. Ich habe das Spiel gegen meinen HSV gesehen. Das, also die wurden ja nachher von denen fast hergespielt. Und das kann ja normal nicht sein, wenn du so einen teuren Kader hast. Und deshalb, glaube ich, will er am Ende für sich selber nochmal sagen, ich habe auf 8 übernommen, ich habe es nicht mehr bekommen, nur 20%. Ich glaube, er hat am Ende selbst auch gesehen, dass seine Art hier nicht verfangen hat. Das muss man schon sagen. Aber die Frage darf man schon stellen. Wir haben Markus Krösche ja fast hier einen Sockel gebaut. Nach allen Geschichten, die auch über Krösche, über Riera im Vorfeld kursiert sind, war das schon eine sehr mutige Entscheidung, muss ich sagen.
Ja, absolut. Ja, aber wenn es gut geht, ist er wieder der Zauberer bei den sportlich Verantwortlichen Fußball-Bundesliga. Lass uns doch kurz zum SC Freiburg kommen und da die Brücke schlagen zum Finale in Istanbul am Mittwoch gegen Aston Villa. Wir haben es schon kurz angerissen. Das ist eine wahnsinnig gut besetzte Mannschaft.
Martin ist in der Kiste, Lindelöf im Mittelfeld.
Martin ist argentinischer Keeper. Also wirklich, der hat übrigens auch eine Ausstrahlung. Ja, also auf den willst du auch nicht zwingend zulaufen.
Nee. Und der frisst ja auch Elfmeter. Ja. Dann haben sie vorne Watkins und sowas. Ne? Also das
Nationalspieler?
Schon, genau. Die gehen in die Champions League. Unai Emery hat 3-mal mit Sevilla und 1-mal mit Villarreal das Ding gewonnen. Das ist quasi sein Pokal. Also da braucht jetzt keiner zu sagen, Aston Villa, die sind eine absolute Top-Mannschaft. Und die sind eigentlich von der Ausgangsposition favorisiert. Das muss man so klar festhalten. Ich fände es so geil, wenn Freiburg das Ding gewinnt. Wir haben es letzte Mal gesagt, 16. deutscher Verein, der so ein Finale erreicht, wäre der 10. deutsche Titelträger. Ich glaube, sie haben auch eine Chance. Ich glaube, dass Julian Schuster da super vorbereitet. Du nimmst jetzt auch den Schwung mit. Sie scheinen jetzt sie hatten so ein körperliches Tal rund um das Spiel in Stuttgart. Aber wenn du das gegen Leipzig gesehen hast.
Das war charakterstark, dieses Ding gegen Leipzig. Ne? Da gab es ja vorher auch die Diskussion, hey, das wäre der Rettungsschirm. Ich fand, das war ein brutal wichtiges Spiel, weil du kannst ja nicht. Also die wollen international spielen, dann nimmst du halt zur Not die Conference League und dann kannst du immer noch nach der Kirsche pflücken. Aber das war schon stark, 4-1 die wegzumachen.
Ich hoffe, dass sie mit einer breiten Brust in dieses Finale gehen, weil wenn es diesen blöden Spruch irgendwann mal, wenn er irgendwann mal passend ist, haben wir wirklich nichts zu verlieren. Du hast es völlig zu Recht angesprochen, Aston Villa geht da als Favorit rein. Ich glaube, wenn du da mal du sagst ja immer so schön Freiburg wird auch nicht mehr irgendwie mit Kartoffeln bezahlt oder so, aber wenn du die Etats vergleichst, Aston Villa und SC Freiburg, dann sind das Welten. Aber ich glaube auch in einem Spiel, so wie die international aufgetreten sind.
Nüsse sind es bei Thomas Wagner.
Nüsse, keine Kartoffeln.
Aber wir haben noch 2 Kleinigkeiten aus der Bundesliga und dann würde ich schon weiter gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wagner der Woche jetzt.
Ich glaube, der könnte jetzt passen, oder?
Guck mal, schön, nähern wir uns wieder an.
Den Wagner der Woche. Muss ich ein bisschen lächeln.
Der Wagner der Woche.
Ja, ich fand's wahnsinnig lustig. Ich war ja auf der Bielefelder Alm gestern und bekam von einem Löwenfan dieses Bild zugeschickt und habe wirklich gedacht, das wäre KI. Das wäre Fake. Ja.
Nee, war es nicht. War auf dem Marienplatz.
Also, ich muss 2 Sachen dazu sagen. Ich find's echt geil, wenn man eine Fanrivalität so auslebt. Das ist ja eine Leistung, ne? Alleine so kreativ zu sein, dieses Banner da auf dem Marienplatz. Logistische Meisterleistung von den Löwen. Also ich ziehe alle meine Hüte vor dem TSV 1860 München und seinen Fans, finde ich überragend. Und das Zweite muss ich sagen, ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja, es gibt in meinem Freundeskreis auch viele Bayern-Fans. Manche haben echt gesagt, sie finden's mega. Und es gab auch so welche, ja, was interessieren uns die Kätzchen? Das wäre, als wenn Yannick Sinner einen Doppelfehler macht, dann weist er mich darauf hin. Da habe ich mir gewünscht, ein bisschen mehr auch mal lachen zu können, weil das war ja einfach von den Fans genial.
Und es waren ja auch keine Tumulte oder sowas. Ne?
Wie der Stadionsprecher versucht hat, Stefan Lehmann, von oben, jetzt rollst du mal weg, sonst sehen die ja alle nichts. Also es ist einfach genial. Ich habe gestern wirklich herzhaft gelacht.
Ja, ich kann da auch drüber lachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eingeschworene Fans gibt, für die ist das der Weltuntergang. Aber meine Güte, das ist also interessant, dass das gelingt.
Ja. Du siehst ja, während auf oben, ich glaube, Uli Köhner spricht mit Uli Hoeneß und hinten kommt dieses Mann.
Das ist sehr, so sehr, sehr, sehr kreativ.
Das ist einfach geil.
Jetzt kriegst du jetzt allein für das Lachen, ich schwör's dir, es geht wieder richtig ab.
Kann sein. Ich finde es eine logistische Meisterleistung und mit einem Augenzwinkern kann man auch ein bisschen Schaden vorlachen. Und den Bayern wird es am Ende, ganz ehrlich, auch relativ egal sein.
Ja,
das also den Verantwortlichen.
Das glaube ich auch.
Yannick Sinner auch manchmal.
Ja.
Dann hast du noch was Zweites, was du noch ansprechen wolltest, noch aus der Bundesliga?
Ich darf ja seit dieser Saison, die ja jetzt zu Ende geht, auch den Schmidtchen der Woche küren. Oh. Und den würde ich jetzt dann noch hinterher
sehr gerne
herschmeißen.
Was kommt denn jetzt?
Schmidtchen der Woche.
Ah, gute Wahl.
Dennis Aitekin verlässt die Bundesliga oder die Schiedsrichterei, weil er zu alt ist. Aber was ein großartiger Schiedsrichter. Also, wenn ich an Schiedsrichter denke, dann ist immer Dennis Aitekin da. Und der hat in all diesen Jahren gezeigt, wie schwierig dieser Beruf ist, wie schwierig es ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wo wir heute viel über Kommunikation gesprochen haben, ich fand, er war immer einer der Ersten, der kommunikativ sehr, sehr stark war, die Zuschauer mitgenommen hat. Und ja, ein ganz großer Schiedsrichter, der die Bühne verlässt. Und
Timo, wenn ich das noch ergänzen darf, was ich bei ihm interessant finde, er wurde 2015 von den Bundesliga-Profis, glaube ich, zum schlechtesten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt. Und er hat selber, und das finde ich echt beeindruckend, gesagt, kann ich verstehen, ich war arrogant von oben herab, ich habe mit denen so geredet. Ist ja auch klar, kommst als junger Schiedsrichter rein, das ist ja auch nicht immer so leicht, wie jetzt am Ende all die bejubelt werden. Aber das dann so zu drehen, dass sie ihn dann viermal am Stück, glaube ich, zum Besten gewählt haben. Und wie du sagst, auch so eine angenehme Art der Kommunikation, das wurde selbst als Abwehrspieler sagt, warum kriege ich denn jetzt gelb, dann nimmt er dich in den Arm. Ja. Patrick Ittrich war ja auch oder ist auch so im Spätherbst seiner Karriere nochmal so jemand geworden. Ich fand es auch schön, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das sagen darf, sind ja mehr verabschiedet worden. Willenborg hat einen Elfmeter gegen Hoffenheim gepfiffen, den ich nicht gepfiffen hätte. Und trotzdem geht Andreas Schicker dahin, gibt ihm ein Abschiedsgeschenk und sagt, das ist charakterlich so ein sauberer Typ. Mit dem konnte man immer sprechen. Das finde ich dann auch bemerkenswert, weil Aitekin alles überstrahlt. Ne?
Ja, genau. Wels, Willenborg und Alt, Ittrich.
Glaube ich.
Vier zweiten. Hauptschiedsrichter, die am Wochenende sozusagen. Kann man eine Pfeife, hängt man auch an den Nagel, ne? Das geht ja
immer. Die pfeifen gerade im Moment, ich habe gehört, die sind auf Mallorca, also da wird auch mal sicher ein bisschen gepfiffen werden.
Vielleicht ein Wort noch zu Dennis Aitekin, ich fand das auch sehr beeindruckend, der war ja mit seinem gesamten Team bei uns auch mal in der Glanzparade, als wir in der Roten Erde in Dortmund waren und einfach ein sehr, sehr angenehmer Typ und man hat es auch selbst bei den Superstars des FC Bayern gemerkt nach dem Abpfiff, die sich wirklich explizit bei ihm bedankt haben und auch davon gesprochen haben, dass es eine Ehre mit ihm war. Klar, das fällt immer leichter, wenn so ein Schiedsrichter dann in den Ruhestand sich verabschiedet. Aber ich glaube, das hat man schon in den letzten Jahren verfolgen können, welch hohes Ansehen Dennis Aitekin.
Gratulation auch an Daniel Siebert, der das Champions-League-Finale pfeifen wird. Ne? Also absolut, das ist auch eine Auszeichnung.
Ja. Gut. Zweite Liga?
Ja, gerne. Hat er ja auch mal gepfiffen.
Ja, haben wir ja beide gestern gemacht.
Ja, lass uns mal mit oben anfangen. Mhm. Elversberg, das war für mich dann jetzt, der letzte Schritt war keine Überraschung mehr, aber was für eine Leistung. Dritter in der Vorsaison, Relegation gegen Heidenheim nicht geschafft. Und alle, außer dein Kompagnon bei Eier in eurem Podcast, der Kleist, der singt ja Elversberg seit Jahr und Tag nach oben. Jetzt hat er auch noch recht gehabt.
Damit rechtfertigt er auch jeden Wahnsinnstipp der nächsten 10 Jahre.
Aber davon abgesehen, es ist wirklich nicht zu erwarten gewesen. Nach Trainer verloren, Leistungsträger verloren.
Unglücklich verloren gegen Heidenheim, im Winter noch Eptoner Lebweg.
Da zerbricht normalerweise
weg.
Alles. So.
Wahnsinn, also das ist wirklich eine Leistung, unglaublich. Ja.
Ich glaube nicht, dass alle bei der DFL und in der Bundesliga Hurra schreien. Das ist aber scheißegal, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das haben sie bei Heidenheim nicht, das haben sie bei Fürth damals nicht, das haben sie bei Darmstadt nicht. Darmstadt noch ein bisschen eine andere Geschichte. Aber man kann vor dieser Leistung, die da sportlich abgeliefert haben, und nochmal, 2 Jahre am Stück mit allen Rückschlägen, muss ich echt sagen, hätte ich im Leben nicht gedacht.
Geht mir genauso.
Ich hatte Hannover 96 glasklar neben Schalke als Aufsteiger.
Was die haben liegen lassen.
Die haben ja alles verballert.
Zu Hause gegen Fürth verloren. Ja. Zu Hause gegen Münster, die eigentlich schon abgeschieden
haben. Und jeweils, und dann kassieren die 3 gegen Münster. Sie kassieren 3 jetzt gegen Nürnberg. Nach 3-2 Führung jeweils.
Ja, es ist, als wenn in dieser DNA, ich bin ja Christian Titz Fan, weil ich finde, dass der einfach einen hochattraktiven Fußball spielen lässt. Immer aktiv. Aber es liegt auch so eine, fast so eine Schwere des Scheiterns auch so ein bisschen da drin, des unglücklichen Scheiterns. Ne? Also ich glaube, dass es für Hannover lange nicht so leicht war, hochzugehen wie in diesem Jahr eigentlich.
Alles war bereit für, zumindest für die Relegation jetzt am letzten Spieltag, aber genau wie du gesagt hast, davor gab es ja auch ein bisschen was sie liegen lassen haben.
Ne? Ja, Paderborn hat dann auch nicht einfach übrigens in Darmstadt dann das Ding festzuzurren. Aber das haben wir angesprochen, die gehen als Außenseiter in die Relegation, in die Spiele gegen
uns. So, und dann mal untenrum.
Untenrum war wild.
Vor allem, das ist so, wer Thomas Wagner kennt und dann, wenn er unten rum sagt und dieses Gesicht aufsetzt, dann weißt du, eigentlich hat das mit der Glanzparade nichts zu tun.
Ich sag unten rum, da sagt er, da wird's wild. Ich habe doch gar nichts gesagt jetzt.
Ja gut, ja. Das hast du dir erarbeitet. Ja, muss man ganz deutlich sagen. Nicht unbedingt in dieser Sendung, aber auf Bauers Skialm und wo nicht überall.
So, bitte. Also jetzt bleib wieder, ne?
So, unten rum, Thomas.
Ja, ich war gestern auf der Alm und muss sagen, was ich imponierend fand, es ist ja oft so, du gehst in so ein Spiel rein und eigentlich war ja klar, Bielefeld reicht einen Punkt, auch wegen des guten Torverhältnisses, und dann macht die Hertha mit dem zweiten Torschuss das Tor. Und das führt ja dann oft dazu in dem Stadion, dass totale Schockstarre herrscht. Das habe ich zum Beispiel am Samstag in Duisburg gesehen, die 0-1 irgendwann zurücklag. Und komisch war, obwohl Bielefeld ja gar keine Relegation kann, die sind viermal in der Relegation gescheitert in ihrer Historie, das war gar nicht so. Und Kniat, das ist echt ein Typ, mit dem hat sich das geändert. Die ziehen die wichtigen Spiele. Vor 2 Jahren gegen Halle, und wie Fußball laufen kann. Ein Spieler namens Crosswave hat für Halle vor 2 Jahren den Pfosten getroffen. Der 90. Wenn der drin ist, ist Bielefeld in der Regionalliga. Dann dieser Siegeszug im Pokal und das Ding gestern im Sechserpack. Also wie die nachher aufgedreht haben, Hut ab.
Ja. Ja, das, die waren dann auch tatsächlich in einer Wahnsinns-Neuner-Konferenz gestern. Das sind ja die Momente, wo ich das liebe hier bei
Sky. Das mochtest du, ne?
Das mochte ich sehr. Dann hat sich Bielefeld dann verabschiedet gehabt und dann dieser Wahnsinn zwischen Düsseldorf und Fürth. Und fast so ein bisschen unbeteiligt Eintracht Braunschweig auf der Riesenmeisterfeier.
Wenn der Herr Gotha da in der 96. den Ball reinschießt, dann ist Braunschweig in der Relegation.
Das ist kompletter Wahnsinn.
Aber bevor jetzt alle übrigens über Fürth reden, weil es ja auch hieß, die wussten nicht Bescheid. Wenn Düsseldorf ein Tor macht, ist Fürth direkt abgestiegen. Ne?
Ist Düsseldorf in der Relegation. Genau. Und Braunschweig konnte eigentlich nur zugucken. Die durften kein zweites von Schalke kassieren. Genau. Dann hätte Fürth noch nicht mal mehr ein weiteres machen müssen. Ja. Das 2-0 von Schalke hätte bedeutet, Fürth direkt gerettet, Braunschweig auf den Relegationsplatz. Und das war wieder eine Konstellation. Dann ist eine Konferenz, dann ist das übrigens scheißegal, ob das dritte Liga ist, erste Liga, zweite Liga. Und dann übrigens musst du sie auch so machen, wie Sky die Originalkonferenz macht, ohne irgendwelche Studio-Zwischensequenzen. Dann muss es gehen mit separaten Konferenzkommentatoren und dann wird da hin und her gespielt. Dann ist das... Da muss ich den Sender auch mal loben. Also ich meckere ja manchmal rum hier, aber diese Konferenzen sind...
Aber ich muss jetzt auch mal was sagen. Also was Fürth die gesamte Saison eigentlich Lack bekommen hat. Und alle sagen, ja, mit Assusi-Entlassung fing das damals an. So eine Leistung da gestern in den Rasen zu brennen, was die aber auch für ein Offensivpotenzial haben.
Futkoi,
Klaus, der explodiert ist. Letzter gegen HSV hat er sie auch schon gerettet. Und Fortuna Düsseldorf, also ich erspare mir wirklich jede Häme, weil du kennst ja auch die Leute, die da arbeiten. Und das ist ja schon eigentlich auch ein großer Verein. Auch mal Europapokalfinalist, ne? Damals gegen Barcelona. Die waren vor 2 Jahren mit 8 Beinen eigentlich schon in der Bundesliga. Und die steigen jetzt ab. Aber was war das für eine Leistung? Die haben ja zu Hause gegen Elversberg und Dresden Energie. Die haben nicht eine Torchance gestern gehabt. Also das, muss ich ehrlich sagen, ist dann am Ende auch ein verdienter Abstieg, wo es ja nur Verlierer gibt eigentlich.
Und dabei waren sie davor in der Woche so überzeugend, dass du ja auch hier gesagt hast, du glaubst nicht an diese 3 Punkte
das
plus 3
gesagt.
Tore.
Ja,
das dachten wir ja auch alle.
Nein, das konntest du auch nicht. Ich habe das Spiel auch gemacht. Da schlagen die Elversberg 3-1. Ja. Und die Elversberger haben sich übrigens zu Recht hinterher hingestellt. Ey, meckert nicht über uns, dass wir hier nicht bei einem Abstiegskandidaten den Aufstieg klar machen. Das war eine richtig klasse Leistung von Fortuna Düsseldorf. War es auch. Aber genauso schlecht war sie gestern in
Fürth. Eben hat halt gefehlt, aber das kann ja nicht die Ausrede sein.
Aber du kriegst früher 0-1, du kriegst früher 0-2, irgendwann muss ich doch einer mal straffen. Dann hast du nur eine ganze Halbzeit Zeit, das eine Tor zu... Also es ist ja... Also war... Und was ich echt krass finde, die wollen ja alle weitermachen. Der Aufsichtsrat, muss man ehrlich sagen, was für eine Zusammenstellung. Dann Jobst, ich mach weiter, Mislint hat, ich gehe nicht weg. Ja, die gehen alle, wollen alle nicht weggehen, aber ihr habt doch auch alle da einen Anteil
dran. Was mit dem Trainer?
Ja, Alex Ende hat auch für die dritte Liga unterschrieben. Ich meine, er hat zu Hause Energie, ist ja auch eine Geschichte, steigt mit Münster praktisch ab. Mit Düsseldorf ist der 9. in der Historie der 2. Liga. Ich mag eigentlich seine Art, wie er Fußball spielt, aber das ist natürlich eine Saison aus der Hölle, muss man ehrlich sagen. Ne?
So, und jetzt gehen wir dann... Noch ein tiefer, weil da gab es auch so schöne.
Ja, das war auch.
Cottbus ist zurück, freuen wir uns sehr drüber.
Also. Finde ich super.
Ja, und Pelle Wollitz komplett wieder außer Rand und Band, aber die haben es verdient. Ja. Die haben auch Rückschläge gehabt, aber sind immer wieder zurückgesprungen, direkt hoch und dann das Ruhrpott-Duell, Fernduell zwischen Duisburg, spielt am Ende nur unentschieden gegen Viktoria Köln und Rot-Weiß Essen in Ulm.
Und diese Minute. Also es steht 2-2, Essen muss das Spiel eigentlich 8-2 in Ulm gewinnen. Dann schießt der Hüning, ein Ersatzinnenverteidiger, dieses Tor. Du merkst in Duisburg im Stadion, es spricht sich rum. Ich glaube, es bringt heute auch gar nichts mehr auf die Anzeigetafel zu verzichten, weil die Leute alle am Handy hängen.
Völlig wurscht.
Blend es einfach ein. Dann Hirsch, der nochmal alle nach vorn jagt. Und dann Rasim Bulic, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Boah. Wie der in der Luft den Ball mit der Brust annimmt. Einen Doppelpass spielt. Das ist die Szene der Saison. Und dann schießt er aus 10 Meter, weil er sagt, der Torwart war so gut, ich wollte ihn genau zielen. Schießt ihn an den Innenpfosten und der rollt doch nicht zurück vor dem Duisburger. Also geistesgestört, da kann es ja gar nicht sein eigentlich. Ne?
Dann müssen wir, um das Ganze komplett zu machen, bei aller Dramatik, Rot-Weiß Essen gegen Spielvereinigung Greuther Fürth um den Platz in der zweiten Liga. Für mich ist Fürth da favorisiert.
Ich glaube, dass Essen sich alles lieber gewünscht hätte als Fürth, weil Fürth kommt jetzt auch mit Rückenwind in diese Relegation. Ich glaube auch, die Hafenstraße ist ja sehr stimmungsvoll. Du fährst nach Fürth. Ich will den Rohnhof überhaupt nicht. Ich finde, der hat auch Charme, aber der Rohnhof ist jetzt kein Stadion, wo du sagst, das ist so direkt ein Hexenkessel, was den Essenern vielleicht sogar in Düsseldorf oder so mehr getaugt hätte. Ich glaube, dass nach den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, auch wenn Essen sich jetzt auch nochmal belohnt hat, würde ich jetzt 60-40 auf Fürth gehen. Was sagst du?
Fürth. Ich bin sogar deutlicher bei Fürth. Ich glaube, dass Heiko Vogel da das ganz gut in die richtige Spur gebracht hat. Jetzt am Ende. Und ich bin genau bei dem Punkt, erstmal halte ich sie für, das ist der bessere Kader als Rot-Weiß Essen. Und genau das, was du sagst, es ist eben nicht dieses Ding, als wenn Essen jetzt nach Düsseldorf fährt.
Genau, dieses, wo dann noch der Lokalkolorit genau. Auch dazukommt.
Und deshalb, das wird natürlich jeder Verantwortliche von sich weisen und wird sagen, nee, wir gehen da genauso heiß auf den Platz. Nee, ich glaube, plus eben diese, du hast die Offensivpower angesprochen, ich weiß, muss man, Rogota hört ja auf in Fürth, ne? Aber musst du überlegen, Rogota, Futkoi und Klaus, das ist schon gehobenes Zweitliganiveau.
Ach, definitiv. Ne?
Das muss man sagen und von daher.
Gutes Trio. Mhm. So wie ihr, drei.
Ja. Haben wir,
Ende? Ah, du.
Also können wir gar nicht mehr?
Können wir gar nicht mehr. Kein? Also, jetzt kriege ich wieder Ärger, aber
das ist ja
dann hier.
Nee, das ist ja alles.
Fernsehsendung.
Das nein, ist ja,
hatten wir noch Hach?
Nee, Hach gab's nicht.
Ach, gab's gar nicht.
Nee,
gab's
es gibt
nicht.
Einfach nur ein Danke an
alle
Lanzis.
Ja, genau, das wollen wir an dieser.
Oh, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Danke, Säulenchef.
Das wollen wir an dieser Stelle. Jetzt übernehme ich einmal die Wolf-Christoph-Fußrolle hier. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich wirklich nicht vernachlässigen. Also erstmal danke an alle, die an dieser Sendung mitarbeiten. Das sind ca. 164, 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass wir am Ende hier so glanzvoll rüberkommen können oder auch nicht. Und danke natürlich an euch da draußen. Das Feedback, was wir auf diese Sendung bekommen, egal in welcher Besetzung jetzt, das ist größtenteils positiv und macht sehr, sehr viel,
geil.
Sehr viel Spaß.
Richtig großartig.
Die Glanzis sind großartig. Danke dafür. Es gibt jetzt eine etwas längere Sommerpause, ne?
Genau.
Wann geht das eigentlich weiter dann mit uns?
Ja, nach dem ersten Bundesligaspieltag.
Okay.
August.
Bis schreibt dahin. Euch das hinter die Löffel, RTL.
Dann sind drei Monate ohne euch.
Boah, find ich mal. Ja, jetzt gehen wir erstmal in eine dicke Soffi.
Genau. Abschlussessen.
Tschüss.
Mach's gut.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner.